ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo zu einer weiteren Episode von ohne geht's besser.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Jan-Viktor Eisenberg. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich auf Wolfgang Rosengarten. Er ist Referatsleiter im Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Hier ist er verantwortlich für Prävention und Suchthilfe. Also mit der fachlichen Expertise genau der richtige Ansprechpartner für uns. Herr Rosengarten ist noch wenige Wochen aktiv in seinem Amt und wir haben heute das große Vergnügen, ihn als Privatperson sprechen zu dürfen. Hallo Herr Rosengarten, wie geht es Ihnen?
Gut geht's mir. Die haben das eben erwähnt. Meine aktive Arbeitszeit neigt sich jetzt dem Ende zu. Ja, und ich freue mich, dass Sie Interesse gezeigt haben, nochmal zu dem Thema Selbsthilfe vor allem und Digitalisierung das Gespräch zu suchen.
Ja, danke für Ihre Zeit. Damit wir alle ein Bild von Ihnen erhalten, habe ich ein paar Stichpunkte zusammengetragen. Ich lese kurz vor und Sie berichtigen oder ergänzen bitte. Wolfgang Rosengarten ist Referatsleiter im Hessischen Gesundheitsministerium. Er hat über 42 Jahre Erfahrung in der Suchthilfe und in der Suchtprävention, hat er sich auf die Digitalisierung dieser Bereiche unter anderem spezialisiert. Er war zuvor Geschäftsführer der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. und Leiter der Koordinationsstelle für Suchtprävention in Hessen. Herr Rosengarten hat internationale Erfahrung durch Einsätze in Ländern wie Indien, Israel und der Schweiz. Ferner ist er in nationalen und internationalen Gremien aktiv. Er besitzt Abschlüsse in Erziehungswissenschaften von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und in Sozialpädagogik von der Hochschule Darmstadt. Gibt's da was zu ergänzen?
Das war jetzt so schnell und so viel. Ich glaube, Sie haben wirklich alles umfassend dargestellt. Vielen Dank.
Super. Für uns ist natürlich ein interessantes Thema die Digitalisierung in der Suchthilfe. Da haben Sie sich lange und federführend drauf spezialisiert. Warum ist das denn so spannend und wo stehen wir denn da?
Also ich finde es spannend und auch interessant in der Suchthilfe, wo ja die Hauptarbeit in dem Kontakt zwischen Menschen besteht, in Beziehungs-, durch Beziehungsarbeit geleistet wird, den Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Feld arbeiten, möglichst viel ihrer Arbeitszeit zu lassen für diese wirklich sinnvolle Arbeit mit den Klienten und sie zu entlasten von administrativen Tätigkeiten, von Dokumentationstätigkeiten, die man mit einer Maschine zum Beispiel besser erledigen kann, schneller erledigen kann. Oftmals sind das stupide und unbeliebte Arbeiten. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die Kollegen, Kolleginnen werden entlastet. Einmal so eine Maschine angeschafft, kann sie eingesetzt werden über eine ganz lange Zeit und hilft der Einrichtung als auch den Menschen, die in dieser Einrichtung arbeiten.
Hört sich gut und reibungslos an, aber gibt es da nicht auch Widerstände?
Ich muss sagen, immer weniger. Vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und wie dieses Thema in der Suchthilfe platziert werden könnte, gab es massive Widerstände, ausgelöst von der Vorstellung, ich kann mit einem Menschen nur face-to-face in Kontakt treten, irgendwelche Videogespräche, Videocalls können das nicht leisten, wie ein persönlicher Kontakt. Außerdem das mit dem Datenschutz, das ist alles nicht so sicher. Und also es gab ganz viele Bedenken, ganz viele Widerstände. Gleichzeitig hat jeder im privaten Rahmen erlebt, dass er seinen Urlaub im Internet bucht, dass er sein Bankkonto im Internet führt, dass er seine Einkäufe im Internet macht. Nur die Arbeitswelt sollte da so eine Insel bilden, die nicht vernetzt ist, digital vernetzt ist. Und das hat natürlich schon angefangen, dass da ein Bewusstseinswandel in Gang gekommen ist. Der hat sich natürlich komplett und mit einer wahnsinnigen Dynamik entwickelt während Corona, als der persönliche Kontakt nicht möglich war. Sowohl die Klienten, aber auch die Berater, Beraterinnen trotzdem den Wunsch hatten, den Kontakt zu halten in dieser schwierigen Zeit. Und dann auf die Instrumente zurückgegriffen wurden, die das ermöglicht haben. Und das war nun mal Messenger, das war nun mal Zoom-Konferenzen und. Also auch in der Suchthilfe wurden dann über Nacht Video-Webcams angeschafft, Zoom-Lizenzen gekauft, entsprechende Laptops mit eingebauten Kameras angeschafft.
Aber habe ich da nicht vorher was von Datenschutz und Sicherheit gehört und war das auf einmal gar nicht mehr so wichtig?
Ja, das ist richtig. Das war auf einmal nicht mehr so wichtig. Es war wichtiger, den Kontakt zu halten mit den Menschen. Die Menschen haben das wieder gespiegelt. Die waren dankbar. Hinterher haben einige gesagt, das war für einen Erstkontakt für mich viel einfacher, mit ihnen über eine Kamera Kontakt aufzunehmen, dass ich nicht zu ihnen in die Beratungsstelle laufen musste, mich vielleicht jemand gesehen hätte aus der Stadt, der mich kennt, wenn ich da reingehe. Das heißt, worüber sich vorher niemand groß Gedanken gemacht hat, haben wir dann festgestellt, wow, das hat auch gewisse Barrieren abgebaut, es hat die Hürden gesenkt, dass jemand überhaupt Kontakt mit dem Hilfesystem aufgenommen hat. Ja. Und natürlich muss man dann hat die Einrichtungen auch geguckt, dass es nicht irgendwie einen dubiosen Dienst, dass kein dubioser Dienst in Anspruch genommen wird, um jetzt Webkonferenzen oder sowas oder Videocalls zu machen, sondern dass man da auf zertifizierte Produkte zurückgegriffen hat. Das ist auch gut und richtig und muss auch so sein. Aber ganz am Anfang hat man erstmal das ausprobiert, was gerade zur Verfügung stand. Und inzwischen hat sich das etabliert, dass diese Möglichkeit neben der Personal, neben dem Vis-à-vis-Kontakt, dem Face-to-Face-Kontakt, dem realen Kontakt, es durchaus auch sinnvoll ist, das durch Videogespräche zu ergänzen. Wir haben gerade im ländlichen Bereich Anfahrtswege von einem Wohnort zu einer Beratungsstelle, sind vielleicht 50, 60 Kilometer. Der öffentliche Personennahverkehr ist ausgedünnt. Wenn ein Bus fährt, kostet er relativ viel Geld für eine relativ kurze Strecke in Deutschland. Das heißt, auch diese Hürden kann man senken, indem man sagt, okay, wir machen mal 2 Termine in der Beratungsstelle, dann machen wir mal 1 Termin über einen Bildschirm. Und die Suchthilfe hat gelernt, diese Möglichkeiten zu verschränken, das, was man mit dem Fachbegriff Blended Counseling bezeichnet, dass das eben von vielen Beratungsstellen heute auch angeboten wird. Wir haben Menschen, die arbeiten Schicht, die können nicht zwischen 9 und 5 eine Beratungsstelle aufsuchen. Und auch da bieten eben jetzt diese digitalen Formate einfach nochmal eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, für die es vorher schwer geworden wäre, den Kontakt zu halten. Oder wenn jemand Montagearbeiter ist und ist halt jetzt ja 4 Wochen an einem anderen Ort in Deutschland unterwegs, über den Bildschirm kann er den Kontakt zur Beratungsstelle halten, ohne dass er real vor Ort sein muss.
Also, ich halte mal kurz zusammenfassend fest, Corona hat ein wenig beschleunigt, aber die digitale Beratung ist durchaus ein wesentlicher Bestandteil einer ernstzunehmenden Hilfe.
Ja, genau.
Das nächste Thema schließt eng an das gerade Besprochene an. Wir sind im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Welche Rolle spielt KI in der Suchthilfe?
Naja, was ich eben erzählt habe, diesen Sprung in der Entwicklung der Digitalisierung in der Suchthilfe, verleitet vielleicht jetzt manche Einrichtungen dazu zu sagen, naja, jetzt haben wir eine Zoom-Lizenz, wir haben eine Webcam, PCs haben wir sowieso und das funktioniert auch alles. Jetzt können wir uns zurücklehnen, jetzt haben wir die Digitalisierung abgehakt, jetzt sind wir dabei. Und das wäre natürlich ein fataler Fehler, weil mit diesem Kürzel, was Sie eben erwähnt haben, KI, die nächste Revolution nicht vor der Tür steht, sondern schon lange angefangen hat. Und die nochmal eine noch größere Dynamik entfaltet und unser aller Leben im Privaten wie im Arbeitsfeld verändern wird. Und da werden auch Bereiche, die primär mit menschlichen Beziehungen arbeiten, wo es ums Beziehungsaufbau geht, die werden da keine Insel bilden können. Die Entwicklung von Sprachmodellen, die es in den letzten 1-2 Jahren gab, ist phänomenal. Das heißt, Sie können heute nicht mehr unterscheiden, ob Sie mit einer Maschine reden, ob da auf dem Bildschirm ein realer Mensch agiert oder ob das einfach ein Avatar ist, weil auch von der Optik da keine Unterschiede mehr zu sehen sind. Die Mundbewegungen sind simultan der Sprache oder des Textes, der da gesprochen wird. So. Das heißt, wir haben da eine enorme Entwicklung, die es auch ermöglicht, dass Menschen mit einer Maschine agieren, kommunizieren, ohne dass dies auffällt, dass das eine Maschine wäre. Und auch da gibt es natürlich Bedenken, auch da gibt es Widerstände. Die Menschen werden an der Nase herumgeführt. Man muss das kenntlich machen, dass das eine Maschine ist, dass das alles künstlich ist, was da gesprochen wird, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Die Realität zeigt aber, das haben viele Studien festgestellt, dass Menschen, die mit einem Avatar, der durch künstliche Intelligenz gesteuert wird, nach einer Weile völlig vergessen, dass sie mit einer Maschine reden. Und sie sagen hinterher, wenn man sie fragt, wie haben sie das Gespräch empfunden? Ja, das war gut. Hat mir gefallen, ich konnte mich mitteilen. Ich hatte das Gefühl, mich hat jemand verstanden. Und ich würde das wieder machen. So. Und das müssen wir leider halt dann auch zur Kenntnis nehmen und können uns nicht zurückziehen und sagen, ja, nur ein realer Mensch ist der geeignete Gesprächspartner. Und diese Situation, diese Entwicklung werden wir brauchen, weil wir auch in der Arbeit mit suchtkranken Menschen immer größere Schwierigkeiten haben, das entsprechende Personal zu finden. Und in ein paar Jahren wird sich die Situation zuspitzen und dann wird das, was ich eingangs gesagt habe, was auch so meine Motivation ist, mich um diese Themen zu kümmern in der Suchthilfe, mit was können wir diese Leerstellen, die nicht vorhandenes Personal produziert, mit welchen Möglichkeiten können wir diese füllen? Und immer im Rahmen natürlich gesetzlicher Möglichkeiten, immer im Rahmen dessen, was statthaft ist. Aber da wird die KI eine enorme Rolle spielen. Und da sind, weil Sie gefragt haben, wo stehen wir da? Wir sind in der KI-Steinzeit. Also was da alles jetzt noch an Potenzial möglich ist die nächsten Jahre, das wird exponentiell steigen. Das wird nicht jedes Jahr ein bisschen eine Veränderung wie beim Handy. Nächstes Jahr ist es ein bisschen größer oder nächstes Jahr ist ein schnellerer Prozessor drin, da ist es ein bisschen schneller. Sondern wir haben ja in der Vergangenheit gemerkt, dass es wirklich so eruptive Veränderungsschritte gibt. Und das, was heute Staunen verursacht, ist morgen schon Schnee von gestern.
Aber Sie denken aktiv drüber nach.
Ja, natürlich. Ja. Und ich denke, das ist auch wichtig. Und auch wenn man der ganzen Entwicklung kritisch gegenübersteht, das ist alles in Ordnung. Nur darf dieses kritische Gegenüberstehen nicht dazu führen, dass ich sage, ich kümmere mich nicht darum. Das ist mir egal. Ich halte mich da raus. Es ist mir zu kompliziert. Wie auch immer. Weil diese Entwicklung wird kommen. Und wie bei allen Entwicklungen habe ich immer die Chance, entweder ich bringe mich ein, ich versuche mit meinen Möglichkeiten diese Entwicklung zu steuern, zu gestalten, sodass er einen Benefit bringt, oder ich halte mich halt komplett raus, aber dann muss ich zusehen, dass es vielleicht in eine Richtung geht, die mir nicht ganz gefällt.
Ja, Kurz an die Hörer gerichtet, wir haben vor einigen Monaten eine Episode dazu gemacht, die heißt mit künstlicher Intelligenz erfolgreich raus aus der Alkoholsucht. Hört da doch mal rein. Wir bedienen da ein ganz bestimmtes Sprachmodell, was auch jetzt in aller Munde ist. Und da könnt ihr euch mal selber von überzeugen, was da für Ergebnisse rauskommen. Ich würde gerne von der künstlichen Intelligenz auf Ihre Meinung nach Selbsthilfe kommen. Wie wichtig ist die Selbsthilfe in der Suchthilfe an sich?
Die Selbsthilfe hat die Suchthilfe gegründet. Also das, was wir heute als Suchthilfe bezeichnen, die professionellen Einrichtungen, die gibt es ja noch nicht so lange. Die gibt es seit den 60er Jahren. Aber Hilfen für suchtkranke Menschen, die gibt es schon sehr viel länger. Und zwar nicht medizinische Hilfe. Und das waren eben diese Selbsthilfeverbände, die es heute noch gibt. Egal ob der Kreuzbund bei der Caritas oder die Guttempler oder die Diakonie hat ebenfalls solche Verbände. Die haben im vorletzten Jahrhundert angefangen, Menschen, die getrunken haben, Alkohol war das maßgebliche Suchtmittel, um das man sich damals gekümmert hat, sich um diese Menschen und ihre Familien zu kümmern. Also Selbsthilfe ist praktisch die Basis der Suchthilfe, wie wir sie heute haben. Und insofern finde ich sie nach wie vor wichtig. Sie ergänzt die professionelle Suchthilfe enorm. Wir haben in Hessen alleine an die 500 Selbsthilfegruppen, die jede Woche sich treffen. Wenn es die nicht gäbe, wo sollten denn die Leute hingehen? So viele Beratungsstellen haben wir überhaupt nicht. Also insofern gibt es da überhaupt kein Vertun, dass die Selbsthilfe ein ganz wichtiges Element in den Hilfemöglichkeiten für suchtkranke Menschen darstellt. Der Punkt ist, das, was ich eben als Stärke beschrieben habe, diese lange Historie, diese Erfahrungen, natürlich auf Konzepten gründen, die man vor 150 Jahren entwickelt hat. Und jetzt hat sich aber halt die Welt auch verändert in diesen 150 Jahren, gerade über die Thematik, über die wir heute sprechen. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, sind diese Konzepte, wie sie damals entwickelt wurden und wie sie heute noch durchgeführt werden, können die so bleiben, müssten die an manchen Stellen verändert werden, müsste man sich da geänderten Realitäten anpassen. Also Selbsthilfe war ja früher auch, wenn man in eine Selbsthilfegruppe gegangen ist, hat man zum Teil seinen ganzen Freizeitbereich auf die Selbsthilfegruppe ausgerichtet. Man hat sich in der Gruppe getroffen, aber man hat dann auch Freizeitaktivitäten gemacht, Grillabende, man hat Ausflüge zusammen gemacht, immer in dieser verbandlichen Selbsthilfegruppe. Und heute haben wir immer mehr die Situation, Menschen haben ein Problem, jetzt zum Beispiel mit Alkohol, und dann sind wir es gewohnt, wir gehen zu irgendwelchen Spezialisten. Wenn mein Bein wehtut, gehe ich halt zum Orthopäden und dem wird irgendwas einfallen und dann nach ein paar Wochen bin ich hoffentlich ohne Schmerzen und kann wieder durch die Gegend springen. Ähnlich mit einer ähnlichen Vorstellung kommen ja auch Menschen mit einer Alkoholproblematik in Selbsthilfegruppen, die sagen, ich will hier nicht bei euren Ausflügen dabei sein und ich will das auch nicht mein Leben lang machen. Ich trinke ein bisschen zu viel, jetzt gehe ich hier ein paar Mal hin und es hat geheißen, ihr wisst, wie das weggeht, und dann, jetzt macht mal. So. Und natürlich mit so einer Dienstleistungsmentalität, mit der da vielleicht jemand kommt, ja, das passt halt nicht zur Konzeption der Selbsthilfegruppe. Und das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung an die Selbsthilfe, ohne dass sie ihre Kernkompetenz aufgibt. Wie kann man trotzdem Menschen, die mit ganz anderen Vorstellungen da jetzt hinkommen, wie kann man die halten? Wie kann man vor allem jüngere Menschen in die Selbsthilfe lenken, dass auch für jüngere Menschen, wobei jüngere, sage ich, wäre schon gut, wenn 40-Jährige verstärkt in die Selbsthilfegruppen gehen.
Das ist so, ja.
Das ist so, weil das Durchschnittsalter ist natürlich sehr hoch, obwohl es seit bestimmt 15 Jahren Seminare gibt, Bundesmodellprojekte. Wie können wir den Altersdurchschnitt in der Selbsthilfe senken? Wie können wir die Selbsthilfe attraktiver machen für jüngere Menschen? Aber das hat scheinbar alles nicht so gefruchtet. Es gibt ein Gruppensterben bundesweit. Das heißt, irgendwas funktioniert nicht mehr. Und vielleicht ist jetzt die Möglichkeit, auch mit neuen technischen Hilfsmitteln da eine Attraktivität zu generieren, die dann auch für jüngere Generationen von Interesse ist, attraktiv ist, wo jüngere Leute hingehen und sagen, da ist niemand, der mir mit Rechenschieber und Excel-Tabellenblatt irgendwie was zeigen will, sondern die wissen schon, was die Zeit hergibt an Möglichkeiten, die nutzen sie auch und die haben auch ein Verständnis dafür.
Ja, also das Altersdefizit, nenne ich das jetzt mal, in der Selbsthilfe, ja, das existiert, das gibt es. Das ist natürlich auch ein bisschen der Tatsache des Suchtcharakters Alkohol geschuldet. Ne? Mhm. Ich kann ja relativ lange trinken, bis ich 30, 40 bin und dann stellen sich ja erst richtig körperliche Gebrechen ein und dann fange ich ja an, aktiv damit umzugehen, im Normalfall. Mhm. Hin und wieder haben wir natürlich auch die Jüngeren, die, ich sag mal, smarter damit umgehen und sagen, ich habe erkannt, ich habe ein Problem, ich möchte etwas dagegen machen, suchen dann Anschluss zu einer Selbsthilfe und sind dann aber auch ein ganz klein bisschen abgeschreckt davon, dass da so viele alte Hasen, nenne ich die jetzt mal, sitzen, die ja vielleicht doch ein anderes Weltbild haben, als ich das vielleicht mit Mitte 20 oder Anfang 30 habe. Ja, da gleich meine Anschlussfrage. Welche Bedeutung werden denn da neue Medien erhalten? Wir zwei sitzen jetzt hier und machen einen Podcast, der dann digital über Plattformen geht wie Spotify, Amazon und so weiter. Wo sehen Sie denn die Zukunft von Video, von Streaming? Jetzt nicht in der Beratung, sondern eher in einem Flächenprogramm.
Naja, wir haben ja im Bereich der Suchtprävention oft das Missverständnis, man muss den Leuten nur sagen, wie gefährlich alles ist, da werden sie die Finger davon lassen.
Das wäre schön, wenn es so wäre.
Und deshalb werden Flyer gedruckt und Plakate aufgehängt und Kampagnen gestartet. Alleine die Information führt zu keiner Verhaltensänderung. So. Und das heißt auch, wenn man Streaming einsetzt, um Informationen zu verbreiten, denke ich, ist das auch nicht besonders attraktiv. Die Frage ist doch, was sucht jemand, was braucht jemand, wenn er ein Suchtproblem hat? Und jeder, der eine Suchtbehandlung, eine stationäre Therapie gemacht hat, zum Beispiel in einer Reha-Einrichtung, weiß ja, mit was für Leichen im Keller er konfrontiert wurde und wie lange es gedauert hat, sich damit anzufreunden oder zu akzeptieren, dass die da liegen oder vielleicht auch die eine oder andere wegräumen konnte. Das jetzt, wie man einen solchen Prozess mit technischen Möglichkeiten abkürzen könnte oder substituieren könnte, das weiß ich selber nicht. Das habe ich mich oft gefragt, gerade wenn ich therapeutische Einrichtungen besucht habe und mir Leute erzählt haben, was für Wandlungen bei ihnen in den letzten 3-4 Monaten vonstatten gegangen sind, dass sie das sich hätten nie denken können, dass sie gestandene Männer, Führungskräfte Mitte 50 plötzlich anfangen zu weinen, weil sie von irgendwas berührt waren, weil jemand in der Gruppe irgendjemand was gesagt hat. Und das sind schon Prozesse, wo ich denke, ja, wahrscheinlich braucht man da den persönlichen Kontakt. Aber die Frage ist ja, was kann man da drum bauen an Hilfskonstruktionen, an ergänzenden Einheiten, um, wie gesagt, dem Thema oder der Entwicklung, dass wir demnächst wahrscheinlich weniger Berater, Beraterinnen, Therapeuten, Therapeutinnen haben werden, um trotzdem Menschen zu ermöglichen, wenn sie Heilung suchen von ihrer Suchterkrankung, dass sie die nach wie vor erhalten können. Also gerade junge Menschen sind ja dann, weil Sie vorhin angesprochen haben, junge Suchtkranke, natürlich, egal welche Fragestellung, ah ja, da wird es doch bestimmt eine App geben. Ne? So, also die Frage, wie könnte man so einen Prozess aufgreifen, wenn jemand dieses Bedürfnis hat, diese Erkenntnis hat, ich trinke zu viel, ich kriege langsam Probleme im Job, in der Familie, im Freundeskreis, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Und da so einen Einstieg zu fördern, denke ich, könnte man bestimmt technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen, bis der oder die Betroffene vielleicht selbst merkt, ah, jetzt ist mir der Bildschirm doch zu wenig. Jetzt würde ich doch jemand haben, der mich in den Arm nimmt, oder jetzt würde ich mich gern jemand an die Schulter anlehnen. Ne? So.
Ja. Also ich glaube, auf die menschliche Interaktion sollte man nicht verzichten. Auf keinen Fall. Das ist ja auch, glaube ich, das, was die Selbsthilfe in den letzten 150 Jahren auch so geprägt hat. Der erfahrene Abstinente redet mit dem anderen, der abstinent werden möchte. Der Profi sozusagen zu dem, der ranwachsen möchte als Profi. Das funktioniert ja. In den meisten Selbsthilfegruppen funktioniert heute ja noch einigermaßen gut die sprachliche Verständigung. Wir reden fast alle Deutsch miteinander. Manchmal gibt es auch englischsprachige Gruppen. Ich glaube, man muss aber kein Hellseher sein, um sich vorstellen zu können, dass es zukünftig auch andere sprachliche Herausforderungen in unserer Gesellschaft geben wird. Welche multilingualen Angebote planen Sie oder kennen Sie und wie erreichen Sie Betroffene? Und wie kann man damit effizient auch bei der Prävention vorgehen?
Also das ist wirklich ein völlig weißer Fleck. Das ist ein Thema. Ich glaube, da macht sich die Suchthilfe selbst oder auch Administration noch nicht allzu viele Gedanken. Und das, was Sie aber sagen, ist natürlich naheliegend, dass wir immer mehr Menschen haben, die entweder gar kein Deutsch sprechen oder kein Deutsch verstehen, auch wenn sie hier geboren sind. Stichwort leichte Sprache. Das heißt, das ist ein Thema, ich sage jetzt mal das Schlagwort Barrierefreiheit. Ein Thema, wie können wir Barrieren abbauen für Menschen, die entweder Deutsch nicht gut sprechen oder Deutsch nicht so gut verstehen, aus was für Gründen auch immer. Und inwieweit böden dann Aktivitäten auch der Selbsthilfe die Möglichkeit, mit Sprachübersetzungssimultanen, Sprachübersetzungsprogrammen zumindest Menschen an dem Gruppengeschehen teilhaben zu lassen. Ne? Also das geht ja heute, ich kann in der Gruppe sitzen und neben mir sitzt jemand, der aus Frankreich kommt oder aus China oder Argentinien oder woher auch immer. Und jeder hat seine eigene Landessprache und die Technik ist ja inzwischen schon so weit, jeder kann in seiner Sprache sprechen und die anderen hören es in der ihnen vertrauten Sprache und umgekehrt. Das ist wirklich der Einsatz von, letztendlich spielt auch hier KI eine Rolle, von einer technischen Möglichkeit, die helfen kann, Leute, Personen in eine Selbsthilfegruppe auch zu bringen, auch daran teilnehmen zu lassen, wenn die vorher ein sprachliches Problem gehabt hätten und sich deshalb wahrscheinlich gedacht, da brauche ich gar nicht hinzugehen, die verstehe ich sowieso nicht. Oder wenn ich was sage, da, die verstehen ja auch nicht Spanisch oder irgendwie Italienisch. Das kann wirklich nochmal die Wirkung, die Außenwirkung und auch die Breitenwirkung von Selbsthilfearbeit nochmal ein Stück erweitern und vergrößern.
Jetzt haben wir am 20.07.2024 in Frankfurt am Main im Saalbau eine Jubiläumsveranstaltung. 20 Jahre der Sucht-Selbsthilfeverbände in der HLS. Ich glaube, Sie werden Sprecher sein.
Ja, man hat mich eingeladen, um zum einen nochmal so einen Rückblick zu geben. Ich war ja bei der Gründung dieser Gruppierung damals mitbeteiligt als Geschäftsführer der Landesstelle. Sowohl einen Blick zurückzuwerfen, als auch letztendlich das, was wir heute schon ein bisschen vorgegriffen haben, einen Blick nach vorne zu werfen. Was sollte, könnte, müsste Selbsthilfe nochmal reflektieren, um Menschen zu erreichen, um jüngere Menschen zu erreichen und das Potenzial, was Selbsthilfe halt hat und diese Wirkung, die Selbsthilfearbeit hat, die möglichst vielen Menschen auch zukommen zu lassen. Das werden so die zwei Pole sein, zwischen denen sich mein Beitrag bewegen wird.
Ein wunderbares Gespräch. Das war es auch schon mit Wolfgang Rosengarten. Aktuell ist er noch Referatsleiter im Hessischen Gesundheitsministerium. Was kommt denn als nächstes?
Bei mir persönlich oder in der Selbsthilfe?
Bei Ihnen persönlich.
Bei mir persönlich kommt jetzt ein aktives Tun im Ruhestand. Sie haben es eingangs erwähnt, ich bin seit über 40 Jahren mit dem Thema Suchthilfe verbandelt. Das wird sich nächste Woche nicht ändern oder übernächste Woche. Das heißt, ich werde natürlich auch nach wie vor dann als freier Freelancer, wie auch immer, freier Referent natürlich noch mich mit dem Feld beschäftigen. Ich habe in der Vergangenheit publiziert, Artikel zu bestimmten Fragestellungen geschrieben. Auch das werde ich weiterführen. Aber jetzt in einem Rahmen, der mir genügend Zeit lässt, die anderen schönen Seiten, die das Leben auch noch hat, zu genießen. Und da freue ich mich drauf und hoffe, dass mir das Kraft gibt, dann auch die nächsten 20 Jahre gut über die Runden zu kommen.
Wunderbar, herzlichen Dank für das Gespräch und ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise. Das war Wolfgang Rosengarten. Liebe Zuhörenden, ich hoffe, es war interessant und es hat euch gefallen. Schickt uns gerne eure Kommentare. Auf der Seite ohnegehtsbesser.de gibt es dazu ein Feedback-Formular. Einfach Seite aufrufen und etwas runterscrollen. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Hier kannst du auch gerne Themen für zukünftige Episoden anfragen. Ohne geht's besser.de. Es funktioniert. Musik